So, wir fangen an mit dem bekannten Vers 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also Gott hat eine ganz neue Sache ins Leben gerufen. Mit dem Opfertod von Jesus, seiner Auferstehung, Himmelfahrt und dann auch die Ausgießung des Heiligen Geistes, damit hat ein neues Zeitalter begonnen. Und er sagt da, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er da dazu, zu diesem neuen Zeitalter. Na, Jesus hat es ja schon im Vorfeld angekündigt, in Lukas 16, 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes, dem Täufer. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also das Zeitalter des Evangeliums, das Zeitalter der Gemeinde, das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter des Reiches Gottes hat angefangen. Ja, die gute Botschaft und wie man in dieses Reich Gottes hineinkommt, gehört da dazu. Und ich habe mir die Schriftstelle Lukas 16, 16 aus der Hoffnung für alle immer rausgesucht, weil da steht es ein bisschen verständlicher, glaube ich. Da heißt es, weiter sagte Jesus, bis Johannes der Täufer kam, war das Gesetz von Mose und die Lehren der Propheten die Maßstäbe für alles Handeln. Seitdem wird die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet und alle wollen unbedingt hinein. Gefällt mir viel besser vom Inhalt her und vom Verständnis her. Der Maßstab vorher war Mose und die Propheten, aber als dann Jesus kam, war die frohe Botschaft vom Reich Gottes maßgeblich und alle wollen hinein. Unbedingt, haben sie geschrieben, unbedingt. Ja, mit Gewalt dringt man hinein, hat die Elberfelder übersetzt. Vorher ging Gott mit den Nachkommen Abrahams, mit seinem Volk Israel durch die Zeiten. Aber wegen ihres Unglaubens, ihres Murrens, Sturköpfigkeit und so weiter, hat er sie unter das Gesetz gesetzt durch Mose. Und das Gesetz wird im Galater 3, 24, 25 als Zuchtmeister betitelt. Also das Gesetz war zur Erziehung, das Gesetz war sozusagen der Zuchtmeister mit dem Stock, wenn du nicht folgst, dann gibt es eine gebraten. Da können wir sehen. Aber Gott sei Dank hat Jesus dieses Zeitalter des Gesetzes beendet. Und zwar hat er die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er hat es nicht aufgelöst, das Gesetz, sondern er hat es erfüllt, dass man es nicht falsch versteht. Er hat das Gesetz erstens selber nicht übertreten und zweitens als Stellvertreter für alle Sünder hat er die Forderung, das Gesetz hat er gefordert, ein Sünder muss sterben und Jesus wurde zu einem Sünder am Kreuz und hat diese Forderung, dass er sterben muss wegen der Sünde, auch erfüllt. Er hat sozusagen die gerechte Strafe, die die Menschheit eigentlich dulden hätte sollen, auf sich genommen. Darum sagt der Römer 10,4, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit, weil er es eben erfüllt hat. Und wenn was erfüllt ist, dann ist auch unterm Strich zu Ende. Erfüllt ist erfüllt, wenn eine Forderung erfüllt ist. Ja, wenn irgendjemand eine Strafe aufgebrummt bekommen hat von einem Gericht und er hat die Strafe bezahlt, dann ist die Forderung erfüllt, dann kann man nicht nochmal fordern. Dann ist es erledigt. Oder wenn du eine Rechnung bekommen hast, hast bezahlt, ist quittiert, Fall erledigt, oder? So hat Jesus unsere Rechnung bezahlt. Die Forderung ist bezahlt, wir sind frei, wir brauchen nicht noch einmal bezahlen. Und das ist die neue Sache, die Jesus ins Leben gerufen hat. Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus, aus Glauben an sein Opfer am Kreuz, wo er sein Fleisch und sein Blut geopfert hat, und eben nicht mehr Gesetzeswerke. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, schreibt der Paulus. Ja, 2. Korinther 5, 17. Ganz wichtig für uns zu wissen, weil die gesetzestreuen Juden, die hatten großen Eifer für Gott, aber es nützte ihnen wenig, weil sie haben es nicht mit richtiger Erkenntnis gemacht. Ja, die hätten es eigentlich wissen sollen und trotzdem waren sie eigentlich gegen die Lehre von Jesus, gegen Paulus, gegen Petrus und so weiter. Der Paulus sagt zum Beispiel in Römer 10, 2 und 3, ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also die Juden, sie wollten einfach nicht wahrhaben, dass Gerechtigkeit aus Glauben kommt. So einfach, so billig und dann noch Glauben an diesen Jesus, den wir gar nicht haben wollten. Wir wollten ja ganz einen anderen Messias. Wir wollten ja den gekreuzigt sehen. Ja, und dann haben sie eben gepocht auf ihr Gesetz und auf die Werksgerechtigkeit. Sie wollten sie unbedingt aufrechterhalten. Wie gesagt, sie sind immer wieder stur, dickköpfig, rebellisch, haben verhärtete Herzen und wollten dies nicht anerkennen, was Gott jetzt Neues gebracht hat durch Jesus, durch die neue Schöpfung, durch die Wiedergeburt. Selbst der Pilatus hat an Jesus keine Schuld gefunden. Er sagt, nehmt ihr ihn, kreuzigt ihr ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Das ist Johannes 19,6. Ja, und die Juden haben in Vers 7 dann geantwortet, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Ja, die waren schon, unser Gesetz, das ist absolut maßgeblich und lassen auch überhaupt nicht was anderes gelten. Auch nicht das, was Gott, ihr Gott, ihnen eigentlich angeboten hat. Trotzdem haben sie es abgelehnt und diesen Jesus, den wollten sie weghaben, weil der hat ihnen sozusagen in die Suppe gespuckt. Ja, und diesen Eifer, den sie da hatten für ihr Gesetz, das ist so weit gegangen, dass sie auch die Christen nachher verfolgt haben. Selbst der Paulus, als er noch Saulus hieß, war ein Verfolger, ein massiver Verfolger. Bei der Steinigung vom Stephanus war der Paulus mit dabei, steht da in der Bibel. Gut, aber Gott hat sich nicht aufhalten lassen. Er hat was Neues kreiert, etwas Neues ins Leben gerufen. Und dieses Neue, das ist das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium Jesu Christi. Und er macht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Alle, die Jesus als Herrn annehmen und ihn bekennen, werden errettet. Sie werden zu Gottes Kindern, sie werden das neue Gottesvolk und sie werden zu Bürgern des Reiches Gottes. Ganz egal, was sie vorher waren, Juden oder Heiden oder sonst irgendwas. Paulus schreibt in Römer 10, 11 bis 13, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also es ist kein Unterschied mehr. Jeder, der glaubt, egal ob Jude oder Grieche oder Heide, er ist Herr über alle und er ist für alle reich. Er hat also praktisch gesagt, für jeden Platz, er stößt keinen hinaus, er nimmt jeden an, der ihn anruft, der ihn als Herrn bekennt, der wird gerettet, er wird von neuem geboren. Aber es muss natürlich eine ehrliche Sache sein. Ja, Lippenbekenntnis reicht nicht, es muss eine ehrliche Herzenssache sein, dass wir da nicht einen Fehler reinbringen und meinen, ja, jeder, der mal gesagt hat in irgendeinem Blablabla, Jesus ist der Herr, das reicht nicht aus, er muss es schon ganz bewusst, klar und deutlich dafür entscheiden und auch ja, sich zu Jesus bekennen. Aber Gott musste diesen jüdisch geprägten Christen, die ersten Christen, das erst einmal klar machen. Die haben das überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass jetzt auch die Griechen, die Heiden errettet werden können. Und Gott hat es dem Petrus ziemlich eindringlich mitgeteilt. Er hat da diese Vision gehabt, eine Verzückung, steht da in der Elberfelder Übersetzung. Er hat praktisch eine Vision gesehen, kannst du in der Apostelgeschichte 10 lesen. Und dann hat der Petrus es begriffen. Er heißt in 10,34, 35, Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt ihm angenehm. Ja, jetzt war es eben klar, jetzt ist ihm ja, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Na klar, Gott schaut ja nicht die Person an, sondern jeder, der ihn fürchtet, der an ihn glaubt und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Aber das kapiert der Petrus, hat lang gebraucht. Petrus hat es kapiert und natürlich die anderen nach und nach auch. Der Paulus hat es ziemlich schnell kapiert gehabt, den Fall. Weil er wurde auch zu den Heiden gesandt. Und Gott hat noch eine Idee gehabt, durch das, dass er die Heiden jetzt auch gerettet hat. weil die Juden nicht geglaubt haben, hat Gott nun den Heiden den Geist gegeben, die Wiedergeburt geschenkt, um die Juden damit eifersüchtig zu machen. Ja, die sollen eifersüchtig werden, weil jetzt die Heiden plötzlich Zugang zu ihrem Gott haben. Hey, unser Gott, das ist auf einmal denen Gott, das passt da überhaupt nicht so ungefähr. Er wollte die Juden eifersüchtig machen. Aber naja, wenn ich das mal so einfüge, der Zustand der Christenheit macht jetzt nicht leicht die Juden eifersüchtig, so wie es momentan aussieht. Ja, damals vielleicht schon. Ja, da ist auch wirklich ja, die Post abgegangen. Aber es kann sich ja wieder ändern, oder? Wenn ich hier lese Römer 11,11, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Paulus hat es klar geschrieben, die Nationen, die Heiden, haben das Heil bekommen, es ist ihnen geschenkt, damit die Juden eifersüchtig werden sollten. Diese Eifersucht sollte sie eigentlich dann zu Jesus treiben. Aber ihre religiösen Herzen, verstockt, verhärtet, stur, hartherzig, egoistisch, haben wieder nicht reagiert. Und ich glaube, Gott ist darüber schon sehr traurig. Sie haben Jesus immer noch als ihren Messias abgelehnt. So wie Jesus vorher Schwierigkeiten mit den Juden hatte, so haben die ersten Christen auch dauernd Schwierigkeiten bekommen mit den Juden. Aber ohne Jesus gibt es halt einfach keine Rettung. Ja, auch die religiösen Juden, die mit dem Gesetz, sie waren durch das Gesetz nicht gerettet. Sie bräuchten eigentlich auch Jesus zur Errettung. Ohne Jesus geht's nicht. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da gibt es nicht irgendwo Abkürzungen, Hintertür oder sonst eine Green Card oder sonst was. Nein, gibt es nicht. Selbst heute ist es oft noch so, wenn Gott was Neues anfängt, dass neue Bewegungen entstehen, dann kriegen die Probleme von dem Vorhergehenden, weil sie auch schon wieder verstockt sind, religiös geworden sind und meinen, ja, sie haben den Löffel der Weisheit und jetzt kommt da ein Neuer daher und predigt das Evangelium und das kann ja nicht sein, so ungefähr. Gibt es heute immer noch. Es ist ein Drama, aber es ist leider so. Gut, der Paulus und der Barnabas, die mussten das am eigenen Leib ziemlich deutlich spüren. Apostelgeschichte 13, ab Vers 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber das ewige Leben nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Das ist ein Vers aus Jesaja 49, der Vers 6. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Also sie haben widersprochen, sie haben gelästert. Sie waren tatsächlich eifersüchtig. Aber eine andere Art von Eifersucht, Eifersucht, die dagegen ist. Und ja, der Paulus hat geschrieben, sie haben das Wort von sich gestoßen. Also genau das ist das Problem. Aber geht es weiter im Vers 49. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Also das Evangelium wurde überall verkündigt und wahrscheinlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Hey, hast du schon gehört? Da ist einer, da geschehen Zeichen und Wunder, da wird ganz was Neues verkündigt. Jetzt dürfen auch die Heiden zum Glauben kommen und so weiter. Und dann schreibt hier die Apostelgeschichte weiter: Die Juden aber erregten die anbeteten vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Stab von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonien. Also sie haben sie da noch verfolgt, die haben die Leute aufgewiegelt, weil das darf einfach nicht sein. Die Juden haben es nicht geschnallt, Gottes großartiger Plan, Gottes riesige Gnade. Sie waren so sehr in ihrem eigenen Denken gefangen, dass sie einfach nichts Neues akzeptieren konnten. Ihre Traditionen, ja, so wie man es auch heute wieder sieht, die Tradition haben wir doch immer schon so gemacht. Ja, jetzt haben wir schon jahrhundertelang katholisch und jetzt kommst du daher und sagst, das ist nicht richtig. Ja, das ist genau dasselbe Muster. Das waren sie einfach gewohnt. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dummerweise. Aber der Mensch ist aber auch ein Faulheitstier. Weil wenn er nicht faul wäre, würde er vielleicht sich eine Bibel kaufen und selber mal nachlesen, was wirklich drinsteht. So war es bei mir damals als junger Kerl. Habe mir ein Neues Testament gekauft und dann, hey, da steht ja was anderes drin. Interessant. Ja, die Juden meinten nur, sie sind richtig und sie sind das wahre Volk Gottes und die Heiden, die sind Sünder und die sind Hunde und so weiter. Diesen Vers Jesaja 49,6, den haben sie entweder einfach übergangen, ignoriert oder nicht kapiert. Jesaja 49,6 heißt es zum Beispiel: So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Sie hätten es drin gehabt in ihrem Gesetz, aber sie haben das einfach nicht wahrhaben wollen. Die Juden meinten, da kommt der Messias und der würde das Reich wiederherstellen, so wie zur Zeit Davids. Da war es ja richtig super und toll und David hat viele Kriege gewonnen und so weiter. Und sie meinten, weil der Messias in der Bibel auch als Davids Sohn bezeichnet wurde, ja, dann wird es wieder so. Genau so wollen wir wieder haben. Ha, mit Heeresmacht und Schwertesstärke und so weiter. Und so haben sie gemeint, der Messias wird so ein irdischer Kriegsherr und Herrscher sein. Und wenn der kommt, dann wird er die römische Besatzungsmacht vertreiben und ein groß Israel aufbauen. Das war ihre Vorstellung von diesem Messias. Und da hat ihnen dieser Jesus mit seiner Botschaft und seiner Art überhaupt nicht in die Karten gespielt. Das hat nicht passt für ihre Vorstellung. Aber es war Gottes Vorstellung. Ja, Gott wollte was ganz was anderes machen. Und dann schauen wir, was war Gottes Absicht. Gott wollte eine neue Art von Mensch, ein neues Volk Israel wollte er schaffen durch diese neue Schöpfung. Auch eine neue Art eines Reiches, nicht so wie das irdische Reich. Ein Himmelreich, ein geistliches Reich. Und dessen Bevölkerung sollten die wiedergeborenen Gläubigen sein. Ja, egal, ob aus Juden oder aus Heiden oder sonst woher, die sollen dieses neue Volk bilden, die in Christus sind. Und das hat Gott auch angefangen, das hat er getan und das hat er auch noch nicht aufgehört. Aber keiner von diesen religiösen, gesetzlichen Juden konnte das aufhalten. Auch wenn sie es noch so intensiv versucht hatten und mit Verfolgung und Steinigung und Ermordung von Christen, sie konnten es nicht aufhalten. Und Gott lässt sich einfach auch nicht aufhalten. Auch wenn es vielleicht manchmal scheinbar Rückschläge gegeben hat, Gottes Plan ist immer noch derselbe. Eine neue Schöpfung in Christus, ein neues Volk, neue Menschen, Wiedergeborene, ein neues Israel sozusagen. Und es hat angefangen, so richtig am Pfingsttag, da hat sich die Prophezeiung Jesajas erfüllt. Ja, da wurde dieses neutestamentliche Israel geboren. Du kannst nachlesen in der Apostelgeschichte. 3000 Menschen wurden an diesem Tag von Neuem geboren. Das ist doch einmal ein Startpunkt, oder? Bei uns ist es so, wenn sich einer oder zwei bekehren, ist man dann schon happy. Aber da haben sich 3000 Menschen an einem Tag bekehrt, als Petrus das Evangelium predigte, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und da kamen immer mehr zum Glauben. Da heißt es, in der Apostelgeschichte 2,41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und in Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ja, täglich haben sich Leute bekehrt, wurden gerettet, wurden von Neuem geboren. Ein neues Volk wurde installiert. In der Apostelgeschichte 4,4 ähnlich. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Also nur die Männer 5000, die sich da bekehrt haben. Jetzt kannst du mal dazu rechnen, mindestens genauso viele Frauen und Kinder. Dann haben wir schon bei 10.000. Die anderen 3000 vorher, und wo sie täglich noch bekehrt haben, es war eine Riesengemeinde. Und da hat sich Jesaja, meiner Meinung nach, Jesaja 66, 7 und 8 erfüllt. Da heißt es hier in Jesaja 66, 7 und 8, ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Ich weiß, dass es in der Regel auf die Staatsgründung Israels am 14.05.48 hin getitelt wird, aber ich weiß nicht, ob das so recht stimmt, weil jeder Staat wird an irgendeinem Tag offiziell gegründet. Aber da geht viel Arbeit voraus, viel Streit und vielleicht viel Vorbereitung und Regierungsgebäude und alles muss man haben, passende Orte und Städte und so weiter. Und in vielen Ländern hat es vorher Kriege gegeben. Unsere Bundesrepublik wurde am 23.05.49 gegründet, ist auch an einem Tag gegründet worden. Und auch gab es Vorbereitungsarbeiten und auch gab es einen Krieg vorher. Also ich persönlich bin der Meinung, dass hier Jesaja 66,8 auf dieses hindeutet, wo praktisch die Gemeinde gegründet wurde, wo diese Leute sich da schlagartig bekehrt haben. Weil, wenn man mal genau anschaut, was Jesus so sagte, er sagte, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es ist nicht nach Art der Reiche oder der Staaten dieser Welt. Das Reich von Jesus ist ein geistliches Reich. Ja, das steht in Johannes 18,36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Ja? Weltliche Reiche kämpfen mit weltlichen Waffen und Gewalt. Das ist immer schon so gewesen. Aber Jesus hat nicht so gearbeitet, weil sein Reich was anderes ist. Sein Reich, sagt er, ist nicht von hier, es ist nicht so wie die Reiche und Staaten dieser Welt. Sein Reich, das Reich Gottes, funktioniert ganz anders. Ja, er sagte, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, 20 und 21 ist es. Das Reich Gottes ist nicht so, da gründen wir jetzt ein Parlament und da machen wir einen König und da machen wir, was weiß ich, einen Präsidenten. Das ist weltlich. Aber sein Reich, es ist mitten unter uns, sagt er, weil es ein geistliches Reich ist. Und da müssen die Christen sich auf die Dinge des Geistes konzentrieren, weil da werden sie die Kräfte des Reiches Gottes auch empfangen und spüren und zunutze machen und anwenden können. Ja, zu den Juden hat er gesagt, ich sage euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Matthäus 21, 43. Ja, das sind aber harte Worte. Das Reich Gottes wird von euch weggenommen, weil ihr mir nicht glaubt. Ja, ihr Lumpen sozusagen. Lumpenpack. Ungläubiges. Jetzt kriegen die Nationen das Reich Gottes präsentiert. So hat er es ihnen eigentlich sehr deutlich gesagt. Und zu den Christen hat er gesagt, zu seinen Jüngern, Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Den Gläubigen ist das Reich Gottes anvertraut, das Reich Gottes gegeben, der Zugang zum Reich Gottes gegeben, die Herrlichkeit des Reich Gottes ist ihnen gegeben. Ja, nicht den Juden in dem Sinn. Gut, wenn du das Neue Testament studierst, wirst du feststellen, dass Jesus und die ersten Christen immer mit diesen Juden, den religiösen Leuten, Probleme hatten. Mit den normalen Leuten nicht, ja? Aber gerade die religiösen Führer waren auch immer das Problem. Apostelgeschichte 4 ab 1. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Also wieder Das kann nicht sein, ungebildete Leute, die lehren jetzt das Volk. Das sind doch wir geschulten, ausgebildeten Juden zuständig. Das hat sie einfach gestört. Aber Gott hat es nicht aufhalten lassen. Gott hat ein neues Israel mit den Leuten in Christus gegründet, mit denen, die eine neue Schöpfung wurden. Und Jesus ist der König. Ja, der Christus, Jesus ist der König der Juden. Und das ist er und es bleibt er. Aber jetzt sind neue Juden hervorgekommen. Ein neues Bundesvolk. Ein Volk des neuen Bundes wurde geboren. Und es ist ein viel besserer Bund. Der alte Bund, der war einfach nicht so, wie er hätte sein sollen. Ja, der Gesetzesbund. Ja, das Sündenproblem wurde im neuen Bund gelöst durch die Wiedergeburt. Ja, mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben und durch ihn auch wieder auferstanden, eine neue Schöpfung in Christus. Ab jetzt können die Menschen alle zusammen persönlich Gemeinschaft mit Gott haben. Das ging vorher einfach nicht. Sie konnten nur die Gesetze, die Vorgaben versuchen einzuhalten, um Gott gnädig zu stimmen. Ja, das ist eine harte Sache. Jetzt ist es viel einfacher geworden. Jetzt bist du von der Sünde befreit als Christ und hast Zugang zum Vater, Zugang zum Gnadenthron. Persönliche Gemeinschaft ist möglich geworden. Und da war die Grundlage dafür, diese Wiedergeburt, eine neue Schöpfung in Christus. Ja, wenn wir lesen, Paulus schreibt im Galater 6, 15 und 16. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Ja, es geht nicht mehr. Du bist beschnitten, also Jude, du bist unbeschnitten, Heide. Es zählt nicht mehr. Es geht darum, dass eine neue Schöpfung bist, dass du wiedergeboren bist. Und das ist unsere Richtschnur, sagt hier der Paulus. Nach dem richten wir uns heute. Nicht mehr nach beschnitten oder unbeschnitten, nicht mehr nach Jude oder Heide oder sonst irgendwas. Und die dieser Richtschnur folgen, sagt er, Friede und Barmherzigkeit wird sie erfüllen. Also uns Christen ist Gottes Friede und Barmherzigkeit geschenkt worden. Da schreibt er hier über das Israel Gottes. Ja, diese neue Schöpfung ist das Israel Gottes heutzutage. Die wiedergeborenen Gläubigen bilden dieses neue Israel Gottes. Und das haben aber viele Christen noch nicht kapiert. Ja, die sind alle schon so ganz happy, wenn es sozusagen messianischen Juden gibt, wo ich dann auch immer ein bisschen vorsichtig bin, weil entweder ist er jetzt ein Christ oder er ist ein Gesetzesmann. Also beides in einen Topf, das wird nichts, das funktioniert nicht. Das hat am Anfang schon nicht funktioniert bei den ersten Christen. Die mussten es lernen, dass das Gesetz erfüllt ist, dass das zu Ende ist und das müssen sie auch heute noch. Also, alle die in Christus sind, gehören zu diesem neuen Israel Gottes, zum neuen Volk Gottes dazu. Egal, wer oder was sie vorher waren. Der Beweis ist Galater 3, ab Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, ihr seid auf Christus getauft worden, ihr habt Christus angezogen. Deutlicher kann man es fast nicht ausdrücken. Nicht Jude oder Grieche, nicht Sklave oder Freier und auch nicht Mann oder Frau. Ja, weil da war es ja damals so, dass der Mann war was und die Frau war bloß das Anhängsel, das zum Arbeiten gedacht war. Das ist ja vielfach heutzutage noch, vor allem im islamischen Bereich ist, bei manchen da dürfen die Frauen nicht einmal alleine für die Haustür rausgehen und wenn dann nur mit dem Mann und vermummt, das ist doch auch keine Sache, oder? Also, wir sehen, Gott hat was Neues installiert und das ist was Tolles. Und er hat dir geschrieben, wenn wir Christus angenommen haben, dann sind wir Abrahams Nachkommenschaft und haben sozusagen die Verheißung geerbt. Wir haben Christus angezogen. Wir sind in Christus, weil wir ihn angezogen haben. Und Christus ist in uns, so wie wir es vor 2 Wochen gepredigt bekommen haben. Also die neuen Menschen in Christus, ja, das ist das, was das Reich Gottes heute ausmacht. Die Christen bilden das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht irgendein Staat. Die Christen sind es. Die Christen sind auch der Tempel Gottes, der Leib Christi. Ja, und wir sind eben dieses Reich Gottes auf Erden. Das ist interessant, oder? Nicht irgendein Staatsgebilde, es gibt auch nicht irgendeinen Gottesstaat. Ja, wie die im Iran, die meinten, ja, sie sind jetzt ein Gottesstaat. Und auch die USA ist kein Gottesstaat oder auch nicht Israel und auch nicht sonst irgendeine Nation, weil das Reich Gottes ein geistliches Reich ist. Und da ist Jesus König und ja, das Reich Gottes wird verkündet und es wird nach und nach die ganze Welt erfüllen. Und dann wird Jesus wiederkommen. Wie das dann abläuft, das werden wir sehen, was dann passiert und was dann mit dem Land Israel passiert. Ich möchte es nicht wegdiskutieren. Es ist ja schön, dass es immer noch gibt oder wieder gegründet worden ist. Wie das dann passiert, werden wir sehen. Wenn ich einmal nachdenke, das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel herab. Wenn man es, glaube ich, umrechnet, die Maßtabelle mit den Ellen, dann kommen da eigentlich raus 2000 Kilometer mal 2000 Kilometer und in der Höhe auch noch mit 2000 Kilometer. Also passt auf jeden Fall nicht dort rein. Wie das dann zu handhaben ist und zu verstehen ist, werden wir dann sehen. Das ist für uns jetzt gar nicht Thema, weil bei uns haben wir die Richtschnur, eine neue Schöpfung. Und das ist wichtig. Genau. Und das können eben viele jüdisch gesinnte Menschen, leider auch viele Christen, nicht begreifen. Ja, dass die Juden Jesus nicht als ihren Messias anerkennen, ja, das ist ja eh klar, weil sie denken alle in so irdischen Mustern. Ja, Reiche, Staaten, Herrschaften und so weiter. Aber es ist nicht das, was uns das Neue Testament eigentlich vermitteln will. Und geistliche Dinge nehmen diese Leute nicht wahr. Und lesen tun sie scheinbar auch kaum. Und wenn, dann lesen sie sehr viel im Alten Testament. Da kann man natürlich auf die falsche Fährte kommen, wenn man immer im Alten liest, das stimmt schon. Der Paulus erklärt im Römerbrief 2 ab Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch, Beschneidung, also ich habe eingefügt, eine wirkliche, gottgefällige Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob, seine Anerkennung bei Gott kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ein sehr wichtiger Vers oder wichtige Verse, Römer 2, 28, 29. Nicht der ist ein Jude, der äußerlich beschnitten wurde, am achten Tag im Vorhaut beschnitten wurde, sondern der, der innerlich beschnitten wurde, ist ein neutestamentlicher Jude im Herzen, weil da der Herr die Sünde weggenommen hat durch die Wiedergeburt. Ja, das ist eigentlich das Übel. Die Sünde wurde weggeschnitten aus den Herzen. Ja, die böse Wurzel, die Boshaftigkeit, ja, das ist das, um das, was heutzutage geht. Die Wiedergeburt unterm Strich, sie macht uns zu Juden aus geistlicher Sichtweise. Ja, die Beschneidung in dem Sinne, dass eben diese sündige Natur aus unserem Herzen weggenommen wird. Und das macht uns vor Gott angenehm, das gefällt Gott. Ja, das ist das Werk, das der Geist Christi in uns tut, wenn wir uns bekehren, wenn wir Jesus als unseren Herrn, Retter und Erlöser annehmen. Also das ist immer, das sind die Christen, die Juden des Neuen Testaments. Ja, diese echten neutestamentlichen Juden und die Segnete auch, so wie Abraham und Isaak. Warum? Weil sie wirkliche Nachkommen sind. Der Christus Jesus war der verheißene Nachkomme und die, die in Christus sind, sind eben mit Jesus Christus auch Nachkommen und somit auch Erben des Segens Gottes, den er Abraham verheißen, versprochen hat. Aber eben nur in Christus. Außerhalb von Christus nicht. Außerhalb von Christus kann ein Mensch nicht Abrahams Nachkommenschaft sein, aus geistlicher Sicht. Und die fleischliche Nachkommenschaft, die nützt nichts, weil nur durch Jesus ist der Zugang. Er ist der Erbe des Segens und da nützt nichts, wenn du sagst, ja, ich habe einen Stammbaum, geht zurück bis, was weiß ich, auf ein jüdisches Geschlecht zurück, so und so weit. Nützt gar nichts, weil Jesus ist der Erbe und nur in Christus Jesus bist du ein Miterbe des Segens. Also der Segen gehört denen, die in Christus sind. Und Paulus hat dafür einen Ölbaum als Gleichnis benutzt. Er schreibt im Römer Kapitel 11 ab Vers 17. Wenn einige der edlen Zweige herausgebrochen worden sind, die edlen Zweige, die von Natur aus jüdisch waren, das sind die Juden von ja, das jüdische Volk, sind ausgebrochen worden wegen ihres Unglaubens. Und wir, du und ich, wir waren aus dem wilden Ölbaum, Heiden, wir sind eingepfropft worden. Und damit sind wir der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden. Ja, in ist, wer drin ist. Das ist so wichtig, in Christus zu sein, in diesem bildlich gesprochen edlen Ölbaum. Das heißt, im Stammbaum von Abraham zu Jesus eingepfropft sein. Und wer da eingepfropft ist, der kann eben dieses Öl ziehen, das heißt den Segen bekommen. Ja, denen, die in Christus Jesus sind, gehören somit die ganzen Verheißungen, die eigentlich ursprünglich den Juden von Abraham her zugesprochen waren. Aber da sie eben den Christus abgelehnt haben, haben sie auch somit die Verheißungen abgelehnt. Ja, und da bin ich jetzt nicht Antisemit, überhaupt nicht. Ich mag dieses Volk, aber mir wäre es auch recht, wenn sie zum Glauben kommen. Aber der Unglaube ist das Problem. Sie sind ausgepfropft. Nicht, weil Gott sie aus Zorn rausgepfropft hat, sondern sie haben sich eigentlich selber rausgekegelt aus dem Segensbaum. Das ist das Problem. Aber wenn sie wieder gläubig werden, Jesus annehmen, können sie auch wieder eingepfropft werden. Es ist nicht in Stein gemeißelt, oh, du warst ungläubig, du hast keine Chance mehr. Jeder, der wieder zum Glauben kommt, kann auch wieder eingepfropft werden. Der Paulus sagt im 2. Korinther 1,20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Ja, für die Verheißungen ist in ihm, in Jesus, ein Ja. Nicht in ihm ist ein Nein. Das muss man einfach so schwarz-weiß sehen. Es ist Tatsache. Aber es könnte jeder in Christus sein, wenn er nur wollte. Vorausgesetzt, man hat es ihm auch mitgeteilt. Das ist wieder nochmal eine andere Sache. Also jeder, egal wer oder was du bist oder warst, kann durch Glauben in Christus eingepfropft werden. Ja, in ist, wer drin ist. So war der Spruch. In ist, wer drin ist. Ja, stimmt genau. Gott möchte, dass alle Menschen eingepfropft werden. Kolosser 3,11 auch. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Skynte, Sklave oder Freier, sondern in Christus alles und in allem. Ja, nicht der Deutsche, nicht der Amerikaner, nicht der Chinese, nicht der Senegalese oder wie die heißen, oder Israelit oder sonst was. Egal. In Christus ist der Maßstab, ist die Richtschnur. Das macht einen absoluten Unterschied. Aber eben nur in Christus. Es nützt nichts, gebürtig ein Jude zu sein, wenn er nicht in Christus ist. Es gibt keinen zweiten Weg. Keine Hintertüre, nichts. Eindeutige Sache. Gott hat dieses Erlösungswerk durch Jesus auf die Erde gebracht und er hat nicht noch einen zweiten Messias irgendwo gesandt, weil der erste versagt hat oder so. Jesus hat nicht versagt, er hat es durchgezogen, er hat das Erlösungswerk getan. In Galater 2, ab Vers 15. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Der Paulus wieder noch deutlicher, wir waren von Natur Juden. Wir waren nicht Sünder aus den Nationen, nicht Hunde und sonst was. Aber eben, wir wissen, das Gesetz reicht nicht, darum haben wir an Jesus geglaubt. Aber das reicht aus. Der Glaube an das Evangelium von Jesus Christus reicht aus und gibt jedem Menschen das Recht, eingepfropft zu werden in den Stammbaum, in den Segensbaum. Ja, dann ist die Sache geritzt. Ewiges Leben, Zugang zum Himmelreich, Segen, auch hier schon. Ja, und was will man mehr, oder? Schreibt der Paulus in 1. Korinther 12,13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Alle mit einem Geist. Wir haben alle dasselbe Erlösungswerk von Jesus durch dasselbe Blut erkauft. Wir haben alle denselben Geist bekommen. Und dann dürfte es eigentlich keine Konkurrenz Gehabe mehr geben, zumindest nicht unter den Christen. Aber leider meinen manche, sie haben den besseren Heiligen Geist bekommen oder keine Ahnung, was da Gedanken durch den Kopf gehen. Gut, der Paulus hat dieses Thema fast in jedem Brief aufgegriffen, wenn man es genau anschaut. Beispiel noch Epheserbrief 2,11 und 12. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christuswort, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Und durch ihn haben wir beide auch einen Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, das ist eine lange Stelle, aber es ist einfach so interessant. Ja, der hat die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft, das Gesetz, meint er hier, mit seinem Fleisch abgebrochen. Ja, das hat er beseitigt, das Gesetz, und hat Frieden gemacht zwischen den Zweien, den Juden und den Heiden, und hat was Neues gemacht, eine neue Schöpfung gemacht. Ja, die Feindschaft ist somit beseitigt. Er hat Frieden verkündet, den Fernen, und Frieden den Nahen, das heißt den Juden und den Heiden. Und somit haben auch alle beide durch den Geist Zugang zum Vater. Genau das, was ich am Anfang gelesen habe, eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Jetzt sind wir nicht mehr ausgeschlossen. Die Trennung ist beseitigt. Ja, wir sind Bürger des Reiches Gottes geworden. Gottes Familie sind wir geworden. Ja, jetzt nicht mehr bloß Knechte. Ja, die Knechte wurden zu Söhnen. Die Sünder wurden gerecht. Aus Toten wurden Lebendige und aus Verlierern wurden Sieger. Aus Schwachen wurden Bevollmächtigte. Und aus seinem Volk wurde seine Familie. Ja, wir sind nicht mehr nur ein Volk, wir sind Gottes Familie. Gottes Hausgenossen ist so der alte Ausdruck, aber gemeint ist hier Familie. Der Papa und seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Also Gott hat sein Wort nicht aufgehoben, aber der Unglaube hat es unwirksam gemacht. Die Kinder des Glaubens sind Abrahams Nachkommen und der Unglaube hat es einfach unwirksam gemacht, obwohl alle das Recht hatten, Kinder Gottes zu werden, Kinder Gottes zu sein. Abraham hat ja die Verheißung gehabt, dass er Kinder hat, zahlreich wie der Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Und das ist noch so eine große Menge, aber das sind all die, die in Christus Jesus sind. Also zum Abschluss, wer nicht an Jesus glaubt, wer ihn ablehnt, wird aus dem Volk ausgeschlossen. Er gehört einfach nicht dazu. Und er hat auch kein Recht auf die Verheißungen. Ja, wenn ich immer lese, Apostelgeschichte 3, 22 und 23. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Harte Worte, die hier geschrieben sind. Gott selber hat es gesagt. Wir werden ausgerottet, ausgeschlossen, habe ich jetzt immer gesagt. Das ist, hört sich nicht so brutal an. Aber das Wort war, ein Prophet wird kommen, es ist Jesus gemeint, auf ihn soll man hören. Ja, da hat Gott eben diesen neuen Bund, die ganz neue Sache hervorgebracht durch den Glauben an das Evangelium. Okay. Was passieren wird, wenn Jesus körperlich, persönlich wieder auf die Erde kommt? Vielleicht sogar, wie es heißt, am Ölberg wieder erscheint und was dann mit Jerusalem und mit dem Land Israel und den Juden da dann passiert. Das werden wir sehen. Das beeinflusst man jetzt eigentlich kaum. Für uns ist jetzt wichtig, was jetzt wichtig ist. die neue Schöpfung in Christus Jesus und dass die Nationen zum Glauben kommen und dass die Vollzahl sich erfüllt und dann wird Jesus wiederkommen und wie dann das neue Jerusalem platziert wird, werden wir sehen und wie das aussieht. Da können wir jetzt eigentlich dran nichts ändern. Wir müssen das tun, was wir jetzt tun. Und im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde ist es einfach, dass wir ja, das Evangelium verkünden, das Reich Gottes verkünden und auch demonstrieren, dass das Evangelium immer mehr mit Kraft demonstriert wird, sichtbar gemacht wird. Ja, das heißt, er sehe, Neues ist geworden. Er hat nicht geschrieben, höre, Neues ist geworden, sondern sehe, Neues ist geworden. Und darum ist es eigentlich schon ein Thema, dass das Reich Gottes und das Evangelium von Jesus Christus eben verkündet und demonstriert werden soll und muss. Okay, also die Richtschnur, eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Das Alte, es ist vergangen. Das Gesetzliche, hartherzige Sünde, Problem, es ist vergangen. Neues ist geworden. Gut, jetzt wollen wir aber unseren Jesus auch preisen.